3 Sekunden. Mehr braucht er nicht, um von 0 auf 100 zu beschleunigen. Kein anderes Land Tier der Welt ist schneller und kein anderes Raubtier ist so konsequent auf Geschwindigkeit gebaut wie er. Doch das eigentlich Erstaunliche ist gar nicht, wie schnell er läuft, sondern wie zerbrechlich er dabei ist. Ich bin der Safari-Guide. Mein Name ist Franz Reutner. Und heute geht es um den Gepard. Und wenn ich über den Gepard spreche, dann spreche ich über Geschwindigkeit. Denn eine Zahl steht sofort im Raum, wenn es um den Gepard geht. Und zwar die Zahl 100 km/h. Man sieht das Tier förmlich vor sich, wie er ansetzt. Der Körper gespannt wie eine Feder. Dann der erste Schritt, der zweite. Und plötzlich ist da nur noch Staub, Tempo und ein Sprint, der alles entscheidet. Diese Geschwindigkeit von 100 km/h erreicht aber nur für ganz kurze Momente, für ein paar Sekunden. Und genau in diesen Sekunden, da entscheidet sich alles. Ein Gepard, der jagt meistens in der Früh oder am späten Nachmittag, nicht in der Nacht wie viele andere Katzen. Und das hat zwei Gründe. Erstens, seine Augen sind für das Tageslicht gemacht. Und zweitens, tagsüber, da schlafen seine größten Feinde und Konkurrenten, Löwen und Hyänen. Er hat also am Tag viel mehr Chancen auf eine erfolgreiche Jagd. Wenn ein Gepard auf die Jagd geht, dann sucht er sich einen erhöhten Aussichtspunkt, zum Beispiel einen Termitenhügel. Von dort aus schaut er über die Savanne. Er scannt quasi die Landschaft, ganz ruhig und gleichzeitig konzentriert. Irgendwo in der Ferne, da bewegt sich etwas. Eine Gruppe Antilopen, vielleicht Impalas, die friedlich grasen. Jetzt wird er wachsam. Sein Blick bleibt an den Tieren hängen und er beobachtet ganz genau. Die ganze Gruppe, die interessiert ihn nicht, sondern nur ein einzelnes Tier. Und zwar das, das unaufmerksam ist, das ein bisserl abseits steht. Vielleicht grast es am Rand der Herde. Dann schleicht er sich an, ganz langsam. Wenn das Beutetier den Kopf hebt, erstarrt der Gepard. Er will nicht gesehen werden. Er nutzt jede Bodenwelle, jeden Busch, ja fast jeden Grashalm als Deckung. Es ist sein Ziel, dass er auf etwa 50 Meter oder noch näher an das Tier herankommt. Schafft er das? Dann sprintet er los. Innerhalb von 3 Sekunden erreicht er 100 km/h und er legt mit jedem Sprung bis zu 7 Meter zurück. Bei der Hälfte von einem Sprint, da haben alle 4 Pfoten keinen Kontakt zum Boden. Er fliegt quasi. Und am Ziel, da schlägt er mit der Pranke zu und bringt so die Beute aus dem Gleichgewicht. Im Sturz schnappt er nach der Kehle und würgt das Tier. So klemmt er die Luftröhre und teilweise die Halsschlagadern ab. Der Gepard, der würgt so lange, bis das Tier stirbt. Das kann einige Minuten dauern. So, und jetzt beginnt die kritische Phase. Er liegt neben seiner Beute. Er keucht und er schaut sich um. Er ist irrsinnig nervös. Und gleichzeitig, da ringt sein Körper nach Luft, weil durch den Sprint seine Körpertemperatur auf über 40 Grad Celsius angestiegen ist. Und sein Herz rast. Er ist komplett außer Atem. Er muss jetzt abkühlen. Und genau jetzt ist er verletzlich. Denn bei aller Überlegenheit im Sprint ist er nahezu wehrlos gegen größere Raubtiere. Er kann nicht kämpfen. Weder gegen Löwen, Leoparden, Hyänen noch gegen Wildhunde. Und die Räuber, die wissen das. Man sagt, etwa 15% aller Risse von Geparden, die werden von anderen Raubtieren gestohlen. Er, der Gepard, muss jetzt mindestens 20 bis 30 Minuten ruhig liegen, bevor er überhaupt fressen kann. Seine Körpertemperatur, die muss absinken und sein Puls muss sich normalisieren. Und dann frisst der Gepard aber hastig. Er beginnt an den weichen Stellen, an der Flanke, am Bauch, an der Innenseite der Schenkel. Ja, und er liebt Herz und Leber. Manchmal, da schleppt er den Kadaver noch unter einen Baum. Aber eigentlich hat er keine Zeit. Er frisst jetzt, was geht. Und zwar in möglichst kurzer Zeit. Welche Tiere stehen am Speiseplan von einem Gepard? Seine Lieblingsbeute sind kleine und mittelgroße Antilopen. Springbok und Impala machen den Großteil seiner Nahrung aus. Große Antilopen, Zebras oder Büffel, das sind keine Beutetiere. Ein Gepard hat schlichtweg nicht die Kraft, ein solches Tier zu überwältigen. Eventuell kommen Jungtiere in Frage, aber auch da darf man nicht vergessen, Jungtiere werden von ihrer Herde energisch verteidigt. Das kann für den Gepard sehr gefährlich werden. Neben kleineren Antilopen frisst er auch Perlhühner, Trappen und Hasen. Der jagt auch Stachelschweine. Da muss er aber sehr aufpassen. Die Stacheln, die können nämlich lebensbedrohende Verletzungen verursachen. Der Gepard geht dieses Risiko nur im Ausnahmefall ein. Zum Beispiel dann, wenn der Hunger wirklich groß ist. Denn wenn er verletzt ist, kann er nicht mehr jagen. Und wenn er nicht mehr jagen kann, verhungert er. Koalitionen aus 2 oder 3 Männchen, die sind da etwas mutiger. Sie können auch größere Beute legen. Sie müssen sich den Riss aber dann auch teilen. Der tägliche Nahrungsbedarf liegt bei etwa 1 bis 4 Kilogramm Fleisch. Ein hungriger Gepard kann bei einer Mahlzeit bis zu 12 Kilogramm verschlingen. Das ist echt viel im Verhältnis zu seinem Gewicht. Denn ein Gepard wiegt ca. 50-60 Kilogramm. Also weniger als ein durchschnittlicher Mensch. 12 Kilogramm Fleisch bei einer Mahlzeit, das ist schon bemerkenswert. Ich habe Geparde schon einige Male beim Jagen gesehen. Bei all diesen Angriffen waren sie aber erfolglos. Im Kalahari Transfrontierpark. Dieser Park, den habe ich in früheren Episoden schon mehrmals erwähnt. Er ist einer meiner Lieblingsparks im südlichen Afrika. Also im Kalahari Transfrontierpark, da habe ich etwas Spannendes beobachtet. Eine Springbockmutter ist mit ihrem Nachwuchs unterwegs. Die beiden sind allein. Das ist eher untypisch für Springböcke, denn normalerweise bewegen sie sich in einer Herde. Ich bleibe kurz stehen und beobachte, wie das Junge an der Zitze der Mutter trinkt. Und automatisch denke ich an einen Gepard, weil genau an der Stelle habe ich in der Früh einen gesehen. Ich beobachte also die beiden eine Weile und fahre dann weiter. Auf dem Rückweg, etwa eine Stunde später, entdecke ich plötzlich den Gepard. Er sitzt im Schatten unter einem Baum. Allerdings ist er nicht allein. Er hat Beute im Maul und er frisst. Etwa 50 Meter davon entfernt, da steht die Springbockmutter, diesmal alleine, und starrt Richtung Baum. Ich versuche jetzt einen Gepard möglichst genau zu beschreiben. Wer Fotos anschauen möchte, auf meiner Webseite safariguide.at, da habe ich welche hochgeladen. Ein Gepard, der sieht ähnlich aus wie ein Windhund. Er hat einen langen Körper, eine schmale Taille, sehr lange Beine und einen im Vergleich zum Körper sehr kleinen, stromlinienförmigen Kopf. Verglichen mit einem Löwen wirkt er fast zierlich. Das Fell ist goldgelb, etwas blass und mit rund 2000 schwarzen Punkten bedeckt. Wegen dieser Punkte kann man einen Gepard sehr gut von einem Leopard unterscheiden. Der Gepard hat einzelne, klar abgegrenzte Punkte. Der Leopard hat Rosetten. Das sind dunkle Ringe, die innen meist etwas heller sind als das restliche Fell. Das auffälligste Merkmal eines Gepards sind seine Tränenstreifen. Das sind 2 schwarze Linien, die vom inneren Augwinkel entlang der Nase bis zu den Mundwinkeln verlaufen. Und sie machen den Geparden unverwechselbar. Man vermutet, dass sie ein Reflexionsschutz sind. Das klingt für mich auch einleuchtend. Der Gepard jagt ja bei hellem Tageslicht. In der Savanne wird das Licht sehr grell. Und diese dunklen Linien, die könnten die Blendung durch die Sonne reduzieren. Der Schwanz von einem Gepard ist rund 70 cm lang. Zur Schwanzspitze hin ist er mit abwechselnd dunklen und hellen Ringen gemustert. Die Spitze selbst ist weiß. Und für einen Gepard ist der Schwanz ein sehr wichtiges Werkzeug. Beim Sprint dient er als eine Art Ruder. Er stabilisiert damit den Körper bei den blitzschnellen Richtungswechseln. Die weiße Schwanzspitze ist für die jungen Geparden ein Follow-Me-Zeichen. Wenn die Mutter durch das hohe Gras läuft, hebt sie den Schwanz. Die Kleinen folgen dem hellen Fleck und verlieren so die Mutter nicht aus den Augen. Schauen wir uns nun die Krallen an. Löwen, Leoparden und Wildkatzen, die können ihre Krallen vollständig einziehen. Der Gepard, der kann das nicht. Seine Krallen, die sind dauerhaft leicht ausgefahren. Sie sind dadurch stumpf und meistens abgenutzt. Die Krallen, die funktionieren wie Spikes an einem Laufschuh. Sie greifen in den Boden, die geben Halt in Kurven und sie ermöglichen so die präzisen Richtungswechsel bei der Jagd. Das Herz von einem Gepard, das ist erstaunlich. Ich habe ja schon erzählt, was es bei der Jagd leistet. Aber schon im Ruhezustand schlägt das Herz 100 bis 120 Mal pro Minute. Nach einem Sprint, da schnellt es auf über 200 Schläge hoch. Und die Atemfrequenz, die steigt von 30 bis auf 160 Atemzüge pro Minute, also fast 3 Atemzüge pro Sekunde. Kann ein Gepard brüllen, so wie ein Löwe? Nein. Ein Gepard, der gehört zu den sogenannten schnurrenden Katzen, so wie unsere Hauskatzen. Ihr bekanntester Laut ist ein hohes Zirpen. Damit rufen die Gepardenmütter ihre Jungen. Fühlt sich ein Gepard bedroht, dann faucht oder knurrt er. Ist er entspannt, dann schnurrt er, laut und tief. Das klingt so. Der Gepard ist ein Tier der offenen Landschaft. Zum Jagen, da braucht er Weite, Freisichtlinien und kurzes Gras. Und in solchen Gegenden, da halte ich immer Ausschau nach dieser Großkatze. Interessant finde ich, dass der Gepard nicht täglich Wasser trinken muss. Aus dem Blut seiner Beute, da bezieht er genügend Feuchtigkeit, um einige Tage auch ohne auszukommen. Ist was in der Nähe, dann trinkt er aber täglich. Das Sozialsystem der Geparde ist unter den afrikanischen Raubkatzen einzigartig. Die Weibchen leben allein und die Männchen bilden Bruderbünde. Erwachsene Weibchen, die sind fast ausschließlich Einzelgängerinnen, außer wenn sie Jungtiere haben. Ihre Reviere, die sind riesig und überlappen sich mit anderen Weibchen, aber sie meiden einander. Die Männchen hingegen, die schließen sich zusammen. Meist sind es Brüder aus demselben Wurf, die auch nach der Trennung von der Mutter zusammenbleiben. Diese Koalitionen bestehen meistens aus 2 oder 3 Tieren. Es gibt dabei keine Dominanz unter ihnen, keine Rangordnung. Sie jagen und fressen gemeinsam, ruhen gemeinsam, patrouillieren gemeinsam. Das hat natürlich den Vorteil, dass sie größere Beute jagen können, das habe ich ja schon erwähnt. Einzelne Männchen ohne Revier, die nennt man Trifter, also Umherstreifer. Sie führen ein hartes Leben. Oft sind sie nachts unterwegs und legen dabei weite Strecken zurück, einfach damit sie Konflikten aus dem Weg gehen. Das führt bei Triftern zu Gewichtsverlust und Erkrankungen. Die Lebenserwartung von solchen Tieren, die ist deutlich kürzer als die von Männchen, die in Koalitionen mit ihren Brüdern leben. Apropos Lebenserwartung, die liegt bei etwa 10 bis 12 Jahren. Geparde kommunizieren mit Düften. Sie setzen Duftmarken an besonderen Punkten, zum Beispiel an Termitenhügeln, an Felsen oder an bestimmten Bäumen. Sie machen das mit Urin, Kot oder sie reiben mit ihrem Körper an diesen Stellen. Namibische Bauern, die nennen diese Bäume gerne Zeitungsbäume. Und das trifft es ganz gut. Mehrere Geparde besuchen denselben Baum, schnüffeln an den Markierungen der anderen, hinterlassen ihre eigenen. Es ist eine Art Nachrichtensystem. Wer war hier und wann? Ja, eigentlich wissen wir gar nicht, welche Botschaften noch hinterlassen werden. Und die Düfte, die spielen auch beim Thema Fortpflanzung eine Rolle. Ein Gepardweibchen ist nur wenige Tage im Jahr paarungsbereit. Aber in dieser Zeit wird sie aktiv. Sie läuft unruhig durch ihr Gebiet, die rollt sich im Gras und der Geruch ihres Urins, der verändert sich. Sie markiert jetzt auffällig häufiger als sonst. So lockt sie die Männchen an. Für Männchen ist das eine Nachricht im Sand. Hallo, hier ist jemand empfänglich. Kommt es zur Paarung, dauert sie nur wenige Sekunden. Aber sie wiederholt sich immer wieder, dutzende Male am Tag, über 2-3 Tage hinweg. Erst durch diese wiederholte Paarung wird beim Weibchen der Eisprung ausgelöst. Ohne diese Reizung kann sie nicht trächtig werden. Nach den Tagen der Paarung, da zieht das Männchen weiter. Und das Weibchen bringt 3 Monate später die Jungen zur Welt. Im Schnitt sind es 3 bis 5 Jungtiere. Manchmal bekommt sie auch nur eines. Man hat aber auch schon Würfe mit 9 Jungen beobachtet. Und die winzigen Babys, die sind blind und hilflos, nur zwischen 150 und 350 Gramm schwer. Die Mutter frisst die Nachgeburt, so minimiert sie Gerüche, um nicht Feinde anzulocken. Und sie wechselt zusätzlich in den ersten Wochen regelmäßig das Versteck. Die jungen Geparde, die haben in den ersten 3 Monaten ein langes, silbrig-graues Fell am Rücken. Das dient zur Tarnung. Sie schauen damit nämlich einem anderen Tier täuschend ähnlich, und zwar dem Honey Badger, also dem Honigdachs. Der Honigdachs, über den wird es natürlich auch einmal eine eigene Episode geben, der wird in der Tierwelt durchaus gefürchtet. Er ist klein, aber unberechenbar und extrem aggressiv. Er greift, ja, wenn es sein muss, sogar Löwen an. Und wenn jetzt ein Raubtier einen jungen Gepard sieht, mit diesem silbernen Mantel, dann zögert es. Eventuell ist es ja doch ein Honigdachs, also lieber nichts riskieren. Man nennt diese Art der Tarnung übrigens Mimicry. Also ein Tier imitiert das Aussehen von einem anderen, einem gefährlicheren oder ungenießbaren Tier. Das kommt in der Tierwelt öfter vor. Wie geht es jetzt mit den Jungen weiter? Bis zu 6 Monate lang werden sie gesäugt. Aber schon mit 6 Wochen beginnen sie Fleisch zu fressen, das ihnen die Mutter bringt. Mit rund 18 Monaten sind sie selbstständig. Und bis dahin hat ihnen die Mutter alles beigebracht, was sie zum Überleben brauchen. Ja, und was tut die Mutter dann? Sie macht sich einfach aus dem Staub und lässt den Nachwuchs von heute auf morgen zurück. Manchmal bleiben die Geschwister noch mehrere Monate beieinander. Dann verlassen die Weibchen die Gruppe. Die Brüder bleiben meistens ein Leben lang zusammen. Die Sterblichkeitsrate der Jungtiere ist sehr hoch. Rund 2/3 werden nicht erwachsen. Die Gründe sind vielfältig. Junge Geparde sind anfällig für Krankheiten und viele werden auch getötet. Der Großteil dieser Tötungen, der geht auf Löwen, Leoparden und Hyänen zurück. Sie fressen sie allerdings nicht. Katzen fressen grundsätzlich keine anderen Katzen. Nur in seltenen Ausnahmesituationen vielleicht, etwa bei extremem Nahrungsmangel. Aber Löwen, Leoparden und Hyänen, die handeln aus einem ganz einfachen Grund. Sie schalten Konkurrenz aus. Und es gibt noch einen weiteren Faktor, der das Leben von einem Gepard entscheidend beeinflusst. Den Menschen. Kein anderes Wildtier Afrikas hat eine so lange, so enge und so ambivalente Geschichte mit dem Menschen wie der Gepard. Schon die alten Ägypter, die hielten Geparde als Haustiere. Auch indische Maharajas und islamische Herrscher, die nutzten sie für die Jagd. Akbar der Große, ein Großmogul in Indien, das soll im 16. Jahrhundert über 1000 Geparde besessen haben. Heutzutage steht seine Zukunft auf Messerschneide. Der Bestandsstatus, der variiert zwischen gefährdet und vom Aussterben bedroht. Weltweit hat man 2019 rund 6700 freilebende Geparde gezählt, die meisten davon in Namibia und Botswana. Die Zahlen sinken allerdings. Der Lebensraum schrumpft, Siedlungen und Straßen zerschneiden die offenen Landschaften, die ein Gepard zum Leben braucht. 90% der Geparde in Namibia, die leben außerhalb von Nationalparks. Da gibt es dann häufig Konflikte mit Viehzüchtern. Zusätzlich gibt es auch den Wildtierhandel. Der ist natürlich illegal, aber existiert. Im arabischen Raum, da gelten Geparde als Statussymbol. Lebende Jungtiere erzielen auf dem Schwarzmarkt enorme Preise. Schätzungsweise 4 Jungtiere werden jeden Monat aus Afrika hinausgeschmuggelt. Viele sterben dabei beim Transport. Es wurden sogar Schmuggler gefasst, die lebende Geparde in Rucksäcken außer Landes bringen wollten. In Rucksäcken. Ich lasse das mal so stehen. Wenn ich auf Safari einem Gepard begegne, dann weiß ich, dass das ein ganz besonderer Moment ist. Ich schaue ihm zu, wie er langsam einen Termitenhügel erklimmt, wie er stehen bleibt, den Kopf hebt, die Augen leicht zusammenkneift und in die Ferne schaut. Das Tier wirkt so ruhig, so gelassen und gleichzeitig sehr wachsam. Dieser Gepard, der lebt in einer Welt, die ihm immer weniger Platz lässt. Und trotzdem ist er da, jeden Morgen, jeden Abend, oben auf seinem Hügel. Er schaut in die Savanne, er liest die Landschaft und wartet. Und dann, irgendwann bewegt er sich, leise, konzentriert. Und genau so habe ich ihn immer vor Augen. Und genau so habe ich ihn schon oft gesehen und fotografiert. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie ihn weiter. Ich freue mich immer über eine Bewertung oder einen Kommentar in Ihrer Podcast-App. Vielen Dank. Und noch ein Hinweis. Ich möchte diesen Podcast weiterhin werbefrei halten. Dazu benötige ich Ihre Unterstützung. In der Podcast-Beschreibung ist die Plattform Steady verlinkt. Dort können Sie mich und meinen Podcast finanziell mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Vielen Dank. Auf meiner Internetseite safariguide.at, da finden Sie einige meiner Fotos von Geparde. Und wieder ein Quiz zur heutigen Episode. Mit dem Safari Guide Newsletter, da informiere ich Sie über Veranstaltungen und Vorträge und auch über Safaris, die ich persönlich begleite. Alle Links stehen in den Shownotes. Und zum Schluss gibt es wie immer noch den Safari Guide Extra Fakt. Die Wirbelsäule eines Gepards ist außergewöhnlich flexibel. Beim Absprung krümmt sie sich extrem. Beim nächsten Schritt streckt sie sich vollständig durch. Ohne diese federnde Wirbelsäule wäre der Gepard zwar schnell, aber wahrscheinlich nicht das schnellste Landtier der Welt. Man könnte sagen, nicht die Beine machen den Gepard zum Rekordhalter, sondern sein Rücken. Bis nächste Woche, da erzähle ich über den Wasserbock. Er ist die einzige Antilope Afrikas, die bei Gefahr ins Wasser flieht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Safari-Guide Franz Reutner.